Heute geht es ums Abendmahl, wie man unschwer erkennen kann. Und ich weiß nicht, was denkst du als erstes, wenn du an Abendmahl denkst? Denkst du an das Bild von Da Vinci mit diesem langen Tisch, wo Jesus mit seinen Jüngern sitzt? Oder denkst du, dass es was zu essen im Gottesdienst gibt? Ich meine, das sieht auch ganz schön lecker aus, gibt es auch nicht alle Tage. Oder denkst du eher an so eine gedrückte Stimmung, wenn das Abendmahl genommen wird, alles so ein bisschen still und ruhig? Ich habe mich als Kind auch immer gefragt, warum alle Erwachsenen immer so, weiß nicht, so teilnahmslos und bedrückt wirken, wenn das Abendmahl ist. Ich habe das immer nicht so verstanden. Und wir wollen heute einmal diesen Gedanken auf den Ursprung gehen und in den Ursprung des Abendmahls schauen. Und dazu habe ich eine Bibelstelle, die ich jetzt heute in so drei Teilen unterteile. Und ich fange jetzt mal mit dem ersten an. Lest euch nicht alles auf einmal vor, weil sonst habt ihr gleich den ganzen Text wieder vergessen. Und zwar steht in Matthäus 26, 17 bis 28 und wir machen jetzt die ersten Verse, die Vorbereitung des Abendmahls. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wo sollen wir das Passamahl für dich vorbereiten? Er antwortete, geht in die Stadt zu folgendem Mann, er nannte ihn den Namen und sagte zu ihm, der Meister lässt dir ausrichten, meine Stunde ist gekommen, ich will mit meinen Jüngern bei dir das Passamahl feiern. Die Jünger führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte und bereiteten das Passamahl vor. Genau, und da wollen wir jetzt einfach mal reingehen in diesen ersten Punkt von den dreien, wo die zwei gleich noch kommen. Es ist Passa. Jesus und seine Jünger wollen das Passafest feiern. Das ist eines der wichtigsten Feste der Juden. Und ganz viele Juden sind deswegen nach Jerusalem gepilgert. Also es war eine komplette Völkerwanderung. Alle gehen in eine Richtung, alle nach Jerusalem. Und so wie vielleicht morgen einige sich denken, okay, öffentliche Verkehrsmittel streiten, wie kommen wir zur Arbeit? Wir laufen einfach alle. Dann haben wir auch genau das gleiche Gefühl wie damals die Juden, die dann alle nach Jerusalem gelaufen sind, in eine Richtung. Genau, und dadurch, dass alle gleichzeitig gelaufen sind, waren sie nicht allein. Alle Räume waren wahrscheinlich ausgebucht in Jerusalem. Jesus und seine Jünger hatten wahrscheinlich es gar nicht so leicht, einen passenden Raum zu finden, wo sie feiern konnten, weil alle wollen feiern, alle wollen zusammenkommen, wollen essen, Gemeinschaft haben und Passa feiern. Und hier in Düsseldorf ist ja auch häufiger mal eine Messe oder eine größeres Konzert, Veranstaltung. Und da bekommt man auch nirgends mehr irgendein Zimmer, Hotelzimmer. Parkhäuser sind voll, Parkplätze voll und niemand hat mehr Lust, irgendwie in die Stadt zu fahren, weil alles so voll ist. Und Jesus schickt seine Jünger aber zu einem Mann. Er gibt ihnen ganz genaue Anweisungen, sagt, hey, zu diesem Mann geht ihr hin. Ich sage euch ganz genau, was ihr sagen sollt und dann könnt ihr alles vorbereiten. Und Jesus sagt sowas wie, hey, ja, geht mal los, geht mal zu diesem Mann, nennt ihn einen Namen und sagt dem, hey, wir brauchen einen Raum, um Passa zu feiern. Und auch übrigens, meine Stunde ist gekommen. Das fügt er irgendwie noch so dazu. Also Jesus sagt, dass er einen Raum braucht, um mit seinen Jüngern Passa zu feiern, weil seine Stunde gekommen ist. Also irgendwie passt das noch nicht so ganz zusammen. Aber er braucht diesen Platz, weil er seine Jünger auf diese kommende Zeit vorbereiten wollte. Diese Zeit seines Leidens, seines Sterbens, seines Auferstehens. Und das alles weiß Jesus schon, aber die Jünger wissen das ja noch gar nicht. Die wissen ja noch gar nicht, was passiert eigentlich in den nächsten Tagen. Für sie sollte es nämlich kein typisches Passafest sein, wo sie an den Auszug aus Ägypten denken, wo sie zurückblicken auf das, was war, auf die Geschichte der Juden, sondern sollten auf etwas anderes schauen, auf die Erlösung der ganzen Menschheit, auf das, was kommt, das, was verheißen worden ist. Und Jesus bereitet sie darauf vor. Das ist für sie noch nicht sichtbar und sie haben das wahrscheinlich auch nicht so gecheckt, was Jesus da eigentlich macht oder vorhat. Aber Jesus hat diese Zeit für sie reserviert und will mit ihnen Gemeinschaft haben. Und bei diesem Abendmahl sollten sie eigentlich auf den Auszug aus Ägypten zurückschauen, den Gedenken zurückblicken. Aber Gott möchte etwas Neues machen, er möchte etwas Neues schaffen. Jesus soll hier die Welt einmal komplett umkrempeln, die Gesetze und die Vorschriften einmal außer Kraft setzen und ihnen Freiheit schenken. Jesus will nicht an diesem Abend, dass sie in der Vergangenheit schauen, dass sie ja genau auf die Vergangenheit schauen, sondern auf das Neue, was er vorbereitet hat, auf das, was kommt, was ihnen Freiheit schenken wird. Und das können wir auch in unserem Leben anwenden. Wie häufig gucken wir auf die Vergangenheit? Wie häufig schauen wir eher nach hinten als nach vorne? Und das ist auch gut so. Ich meine, wir lernen aus der Vergangenheit, wir lernen aus unseren Fehlern. Und zu einem bestimmten Maß ist das auch gut. Aber wie willst du ein Auto fahren, wenn du die ganze Zeit in den Rückspiegel schaust? Da wirst du früher oder später gegen einen Baum fahren oder von der Straße runter in den Graben. Wir müssen nach vorne schauen, um diesen Baum zu sehen und damit der Baum nicht ohne Vorwarnung auf einmal vor meiner Nase ist, sondern einfach zu sehen, okay, da vorne kommt ein Baum, okay, dann sollte ich vielleicht mal so rumfahren, damit ich nicht dagegen fahre. Dann können wir noch navigieren. Und genauso ist unserem Leben. Wir können darauf schauen, was kommt, anstatt uns in der Vergangenheit zu suhlen, immer wieder Altes vorzuholen, klarzustellen, wie viel Mitleid wir brauchen, wie schlecht es uns geht oder vielleicht ging, aber das immer wieder so festzuhalten. Wir sollten das aber dort lassen, wo es hingehört, nämlich in der Vergangenheit, und sollten auf das schauen, was kommt. Und das ist Ostern, die Auferstehung, die Erlösung, die Rettung. Aber dabei sollten wir auch Jesus die Zeit einräumen, dass er Raum hat in dir, auf das zu schauen, was kommt, diese Altlasten hinter dir zu lassen und darauf zu schauen, was er vorbereitet hat. Denn Jesus hat etwas vorbereitet. Er hat einen guten Plan. Und ich finde es so gut, dass er etwas vorbereitet, weil es gibt mir so unglaublich viel Sicherheit. Jesus sagt nicht, ja, mal gucken, was sie mit ihrem Leben so anstellt, ob sie was Sinnvolles macht oder nicht. Sondern er hat einen Plan. Er hat einen guten Plan. Und an dem kann ich mich festhalten. An dem finde ich Sicherheit. Und Jesus möchte uns diesen Plan zeigen. Er möchte diesen Plan mit uns gemeinsam gehen. Vielleicht nicht alles auf einmal, vielleicht Schritt für Schritt. Aber deshalb schaffe Raum in deinem Leben, damit Jesus zu dir sprechen kann. Und dieser zweite Teil in der Bibelstelle, da kommen wir zur Ankündigung des Verrats. Und ich lese da auch einmal die nächsten Verse zuvor. Als es Abend geworden war, setzte sich Jesus mit den 12 zu Tisch. Während des Essens erklärte er: Ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger waren zutiefst bestürzt und einer nach dem anderen sagte zu ihm: Ich bin es doch nicht etwa, Herr? Jesus erwiderte: Einer, der mit mir das Brot in die Schüssel getaucht hat, wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm die Schrift vorausgesagt ist, doch wehe dem Menschen, der durch den er verraten wird. Für diesen Menschen wäre es besser, er wäre nie geboren worden. Da sagte Judas, der Verräter, zu ihm: Ich bin es doch nicht etwa, Rabbi? Du selbst hast es ausgesprochen, erwiderte Jesus. Wow. Das ist doch mal ein Thema, über das man beim Essen redet. Jesus sitzt gemütlich mit den Jüngern beim Essen. Sie wollen Gemeinschaft haben. Sie hatten sicherlich eine gute Zeit und quatschen und erzählen und hatten sowieso noch gar keine Ahnung, was in den nächsten Tagen so passieren würde. Sie hatten alles super vorbereitet für Jesus. Sie wollten, dass etwas Besonderes ist. Und ich hatte vor kurzem Geburtstag, wenn ihr mir nicht gratuliert habt, alles gut, kein Problem. Aber ihr könnt ja gar nicht ahnen, wie ich mich gefühlt habe. Ich hatte ein ganzes Geburtstagswochenende vor mir, hatte dann freitags Leute zu Besuch bei mir. Dann kam samstags meine Family aus Bremen angereist, sind bis sonntags geblieben. Sobald die dann weg waren, hatten wir dann noch mit Simons Family ein Treffen, um Geburtstag zu feiern. Also wirklich komplett volles Programm. Und alles musste geplant werden und vor allem gekocht werden. Ich bin gar nicht so der große Koch, aber muss ja irgendwie was zu essen auf dem Tisch. Und ich habe überlegt, welche Deko ich mache, so wie Frauen das halt so machen. So was, wie soll das, ist alles schön aussehen. Ich habe extra eine Tischdecke gehabt und Stoff serviert und war ganz stolz darauf und wollte es einfach so schön vorbereiten. Simon hat mir geholfen, wir haben zusammen gekocht, alles vorbereitet, alles sogar fertig bekommen, woran ich auch schon gezweifelt habe. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, an diesem Abend, den ich mit so viel Herzblut, Zeit und Gedanken vorbereitet habe, da kommt jemand, oder in unserem Fall Jesus, und dann sagt er, er wird verraten. Also, ja, er wird verraten. Und hier geht es um Leben und Tod. Hier geht es nicht um ein Geheimnis, was jemand ausgeplaudert hat, sondern es geht um sein Leben. Das ist egal, welche Deko, welche Tischdecke und Stoffservietten ich habe. Da können die schönsten Lichter leuchten. Die Stimmung ist dahin. Oder? Ich weiß nicht, also wie wird es euch gehen? Da drehen sich doch alle Köpfe um und denken sich so, okay, alles wird mucksmäuschen still. Und irgendjemand sagt dann sowas wie, möchte noch jemand ein Stück Brot? So, hey. Genau, und wir lesen diese Bibelstellen so häufig und ja, das steht da halt so, ne? Das war halt so. Jesus hat dann das Abendmahl, wollte er machen, und dann erzählt er, dass verraten wird. Aber wie hat sich Jesus denn gefühlt? Wie haben sich die Jünger gefühlt? Und häufig lesen wir das, was da steht und verstehen das auch. Aber manchmal bekommen so kleine Details eine ganz andere Bedeutung, wenn man den Hintergrund und die Kultur dazu kennt. Und darauf gehe ich jetzt ein bisschen ein, denn Jesus feiert mit seinen Jüngern das Passafest. Und bei so einem besonderen Fest holt man sicherlich heutzutage sein bestes Geschirr raus, so wie ich an meinem Geburtstag, alles schön vorbereitet, dass alles so super schön vorbereitet ist. Und nun war es aber so, dass damals gab es gar nicht so viel Geschirr. Und vor allem bei größeren Feiern hat man sich das von den Nachbarn dann ausgeliehen, dass man irgendwie genug Geschirr zusammen bekommt. Und bei so Hochzeiten zum Beispiel war das halt echt gang und gäbe. Und trotzdem war es aber nicht genügend für jeden Einzelnen. Und so hatten 12 Personen 2 Schüsseln und 2 Löffel. Da gab es noch kein Corona, da hat sich noch keiner Gedanken darum gemacht, wie viele Bakterien da jetzt dran sind und wie viel Krankheiten übertragen werden. Die Löffel wurden einfach herumgereicht, genauso wie die Gläser. Und auch wenn du einen Gast hattest, den vielleicht gar nicht kanntest, ein Fremder, hast du mit dem aus der gleichen Schüssel gegessen. Die einzigen, die davon ausgenommen sind, sind Bettler, die haben ihr eigenes Geschirr bekommen. Aber Jesus saß mit seinen Jüngern zusammen und dann hat er etwas abgebissen, hat es gegessen, hat es dann weitergereicht, hat der Nächste das gegessen und dann wieder weitergereicht. Genauso wie mit der Schüssel, alle essen aus der gleichen Schüssel, tunken ihr Brot da rein, essen daraus. Und wir denken jetzt so, ach du ahnst es doch nicht, das kannst du doch nicht machen, das geht doch nicht. Wir können doch nicht alle aus der gleichen Schüssel essen. Aber es war nun mal so und tatsächlich war es ein Zeichen von Zuneigung und Freundschaft, aus dieser gleichen Schüssel zu essen. Es war eigentlich eine große Ehre, gemeinsam aus dieser Schüssel zu essen. Und im Umkehrschluss war es dann auch so, wenn du mit jemandem Streit hattest oder Feindschaft, hast du auch nicht am gleichen Tisch gegessen, geschweige denn aus der gleichen Schüssel. Und als Zeichen für Versöhnung, wenn man sich dann wieder versöhnt hat, musste man dann wieder aus der gleichen Schüssel essen. Also ihr merkt, es geht viel um Schüsseln und Essen und gemeinsam. Und Judas war an diesem Abend dabei und sie waren mit 13 Personen, Jesus und die 12 Jünger. Und ich vermute jetzt, Mai stellt die These auf, dass sie dann auch nur 2 hatten, weil eine Person mehr oder weniger macht es dann auch nicht mehr aus. Das heißt, sie hatten dann sich in 2 Gruppen um die jeweiligen Schüsseln gesetzt, um gemeinsam daraus zu essen. Judas verhält sich ganz normal. Der isst mit den anderen zusammen, ist aus der gleichen Schüssel wie Jesus. Genau, und Jesus weiß aber schon, dass er ihn verraten wird. Aber Judas versucht alles so darzustellen, ob alles in bester Ordnung ist. Bloß keinen Verdacht erzeugen, bloß nicht auffallen. Und Jesus sagt dann in Vers 23, einer, der mit mir das Brot in die Schüssel getaucht hat, wird mich verraten. Und wir lesen das so und denken so, ja okay, dann haben die halt das in die gleiche Schüssel getaucht. Aber das ist halt nicht eine komische Andeutung, um diesen Täter oder den Verräter zu offenbaren, sondern diese Aussage stößt bei allen im Raum auf größte Verwunderung, weil das ist ein so großer Vertrauensmissbrauch. Allein das ist schon so ein Verstoß und Verrat, aus der gleichen Schüssel zu essen und gleichzeitig zu wissen, ich werde Jesus verraten. Und das ist von der Kultur schon so unmöglich, das darf man eigentlich gar nicht machen. Und Jesus weiß ja schon, dass Judas ihn ausliefern wird. Er weiß, was ihm bevorsteht. Und Judas tut einfach so, als ob alles in bester Ordnung ist. Alles entspannt, ja, wir essen hier zusammen, ist alles gut. Aber eigentlich ist gar nichts gut. Und so, vor 2 Wochen hatten wir hier einen Gastprediger, Julian, und der hat von dem Feigenbaum erzählt. Und falls du die Predigt noch nicht gehört hast, empfehle ich sie dir wirklich, die zu hören, die war wirklich gut. Und falls jetzt manches von mir nicht Sinn macht, dann hör sie nach, dann verstehst du, was ich jetzt sage. Genau, weil der Feigenbaum hatte ganz viele Blätter und Jesus geht dann hin und dann verflucht er den Feigenbaum, weil er keine Früchte hat. Weil dieser Feigenbaum stellt etwas anderes dar, mit diesen vielen Blättern, mit dieser großen Blätterpracht stellt er dar, ich bin schön, mir geht's gut, aber eigentlich hat er keine Früchte. Und er stellt diese Schönheit dar, aber das Wahre ist, dass er eigentlich keine Frucht hat. Und Judas macht es genauso. Er gibt hier etwas vor mit diesem gemeinsamen Essen, was gar nicht so ist. Er signalisiert Vertrauen und Freundschaft, aber eigentlich hat er Jesus schon verraten. Ja, und wie ist das jetzt für uns? Wir brauchen anderen nichts vortäuschen. Du brauchst nicht so zu tun, als ob alles in Ordnung ist, wenn es nicht in Ordnung ist. Du kannst auch ehrlich zu Jesus sein, zu deinen Freunden, deiner Familie. Du brauchst nicht so zu tun, als ob du der heiligste Christ bist, den die Welt je gesehen hat, sondern sei ehrlich zu dir selbst und zu Gott. Denn Gott sieht sowieso dein Herz. Er sieht, was in dir drin ist, so wie Jesus das bei Judas auch schon sieht. Und du brauchst Gott nichts vorspielen oder deinen Mitmenschen, denn gute Freunde merken das sowieso, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Also spiel nichts vor, was du nicht bist. Sei ehrlich mit dir, lass dich Leb in der Gemeinschaft und lass dich durch Gemeinschaft verändern. Wachse dadurch, so wie es auch in dieser einen Bibelstelle in Sprüche heißt. Eisen schärft Eisen und so schärft ein Mann den anderen oder die Frau. Denk nicht, dass andere von dir schlecht denken können, wenn du ihnen dein wahres Bild zeigst. Denn es ist so viel kraftvoller, wenn wir ehrlich in unseren Beziehungen sind, uns gegenseitig ermutigen und unterstützen, anstatt uns etwas vorzuspielen, was gar nicht so ist. Und dann kommen wir zu dem dritten Punkt, der Einsetzung des Abendmahls. Da lese ich auch die nächsten Bibelverse vor. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte: Trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Und jetzt überlegen wir mal, jetzt haben die Jünger haben gegessen und waren irgendwie gut drauf und dann kommt Jesus mit der Ankündigung des Verrats, die Stimmung ist irgendwie komisch und dann geht es weiter mit dem Abendmahl, als ob nichts gewesen wäre. Erst verdächtigt wahrscheinlich jeder jeden, weil die Jünger waren so, Herr, bin ich es und alle wollten sich wahrscheinlich gegenseitig an die Gurgel, weil die dachten, der war es bestimmt oder der war es, aber eigentlich... Genau, jeder verdächtigt jeden, dann war es irgendwie Judas und Judas ist irgendwie der Schuldige. Und dann auf einmal kommt Jesus und sagt, okay, wir nehmen jetzt das Abendmahl. Also ja, vielleicht ist es auch einige Zeit vergangen, steht da ja auch, aber ich finde es irgendwie komisch, was alles so an einem Abend passieren kann. Und lass uns jetzt einfach mal über diese Einsetzung des Abendmahls sprechen. Genau, denn hier in der Stelle steht auch, dass Jesus erstmal Gott dankte. Das griechische Wort hierfür ist Eucharisto. Und es wird durch Eu, das bedeutet gut, und Charis, Gnade, zusammengesetzt. Also gute Gnade. Oder eigentlich bedeutet es gute Antwort durch denjenigen, der keine Gnade verdient. Und diese Antwort, die das bedeutet, findet dann Ausdruck im Danken und Preisen. Deswegen sprechen wir hier von Danken. Für diese Gnade können wir nämlich dankbar sein. Was hier noch gar nicht passiert ist, aber Gott preisen und das Abendmahl nehmen aus dieser Dankbarkeit heraus, dass er uns dadurch reinmacht, dass wir in einer Beziehung mit ihm leben können und aus seiner Kraft leben können. Es ist eine Erinnerung daran, was Jesus für uns getan hat, was hier natürlich noch kommt, denn die Kreuzigung steht ja noch bevor. Aber Jesus zeigt uns diese Dankbarkeit schon und lebt uns das vor, schon bevor die Kreuzigung geschieht. Jetzt gehen wir noch in einen anderen Punkt an beim Abendmahl, wie wir es auch als Christen heute feiern. Bietet Jesus den Jüngern das Brot an und den Wein an und sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Und das Brot steht für Jesus' Körper, der Wein steht für sein Blut. Und das ist dieser Körper, Jesus' Körper, der in den nächsten Tagen geschlagen wird. Er wird getreten. Und so wie Körner in diesem Herstellungsprozess von Brot gemahlen werden oder Weintrauben zerpresst werden, auf den Drum getreten werden, damit Wein entstehen kann. Und Jesus' Körper repräsentiert, wird du dadurch repräsentiert, dieses Blut und dieses Brot. Und Jesus gibt uns sein Leben, damit wir frei von Sünden sind, damit unsere Sünden vergeben sind und wir einen direkten Zugang zu Gott bekommen und wir rein vor ihm leben können, Beziehung zu ihm haben können. Denn im Alten Testament hatten die Juden nicht dieses Privileg so direkt wie wir heute. Sie hatten ganz viele Vorschriften, Reinheitsgebote. Der 0815-Jude konnte nicht einfach so in den Tempel marschieren, das Allerheiligste und so, ja, hier bin ich. Also es gab viele Regeln und Vorschriften. Und genau, die Priester waren da involviert. Und dieses Privileg, was wir heute haben, so direkt zu Gott zu sprechen, ist nicht selbstverständlich, ist etwas Besonderes, etwas Heiliges. Und das ist nur möglich, weil Jesus diesen Schritt gegangen ist und gesagt hat, ich gebe mein Leib, ich gebe meinen Körper, lass mich schlagen und treten und opfer mich, damit du frei sein kannst. Und er hat es gegeben, er hat all unsere Schuld getragen, damit wir leben können. Und diese Vergebung, von der Jesus hier spricht, dass für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird, ist für alle. Es ist nicht nur für die Juden, es ist nicht für dich, für mich, sondern es ist für alle da. Und diese große Vergebung ermöglicht es uns eigentlich, dass wir auch einander vergeben können, weil Jesus uns zuerst vergeben hat, weil Gott uns zuerst vergeben hat. weil Gott uns so freispricht von unserer Schuld, wenn wir ihn als Retter annehmen. Jesus ist Vergebung und diese Vergebung ist etwas, was wir jetzt untereinander tun können, weil Jesus schon vergeben hat, ist die Voraussetzung dafür. So wie es auch in Matthäus steht mit dem Gleichnis von dem Schuldner. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angepflegt hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Oder in Epheser 4, geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Das ist die Voraussetzung. Jesus hat uns vergeben und jetzt können wir anderen vergeben. Und diese Vergebung ermöglicht uns so eine neue Art von Gemeinschaft. Durch diese Vergebung können wir gemeinsam am Tisch sitzen, wir können gemeinsam Abendmahl feiern, wir können zusammen essen. Und um das Abendmahl zu feiern, brauchen wir keine perfekten Menschen zu sein. Denn Judas war garantiert nicht perfekt, als er da so saß. Und die anderen Jünger auch nicht, die sich alle wahrscheinlich selbst beschuldigt haben und einander Vorwürfe gemacht haben. Sie waren nicht perfekt und wir brauchen auch nicht perfekt sein, das Abendmahl zu nehmen. Denn wir sind durch die Beziehung zu Gott genug, um das Abendmahl zu nehmen. In Johannes 6, 56 steht, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Der Vater, der lebendige Gott, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Genauso wird auch der, der mich isst, durch mich leben. Wir leben durch Jesus und dieses Abendmahl symbolisiert das neue Leben, was wir durch Jesus bekommen haben. Ich fand es in der Vorbereitung einfach so interessant, was hier noch so für Hintergründe drin stecken mit diesen ersten beiden Punkten auch. Aber lasst uns einfach nochmal zusammen auf das schauen, was wir hier so rausziehen können für uns aus dieser Bibelstelle. Und ich darf Rebecca einmal nach vorne bitten, dass sie schon mal, die Band nach vorne kommt, so sagt man das eigentlich. Genau, denn für mich steckt hier unglaublich viel Gemeinschaft drin in diesem ganzen Abend. Bei diesem ersten Punkt der Vorbereitung des Abendmahls geht es darum, dass Jesus einen Raum sucht, wo er mit seinen Jüngern Zeit verbringen kann, weil seine Zeit gekommen ist, weil er diese Zeit, die er noch hat, mit seinen Jüngern verbringen möchte, um sie darauf vorzubereiten, was passieren wird. So wie Jesus auch uns vorbereiten möchte und wir ihm den Raum geben sollen, damit er uns zeigen kann, was sein Plan ist. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, schaffe Raum für Jesus. Dass er Zeit hat, mit dir zu sprechen, dass wir uns von ihm vorbereiten lassen können auf das, was kommt. Denn dann bekommen wir diese Kraft aus Jesus. Wir müssen es nicht aus unserer eigenen Kraft erarbeiten, sondern wir bekommen es durch ihn und wissen, dass er den ganzen Weg mit uns geht. Und deshalb nimm dir Zeit, vielleicht ein paar Minuten am Tag, am Morgen, Abend, wann auch immer, dass du Zeit hast für Gebet und auch mal still zu sein, zu hören, was möchte Gott dir vielleicht sagen? Was ist das, was heute für dich wichtig ist? Dass wir mal still sind und hören, was Gott sagen möchte. Und bei diesem zweiten Punkt der Ankündigung des Verrats sitzen die Jünger mit Jesus zusammen, haben Gemeinschaft, da sind wir wieder bei Gemeinschaft. Und Jesus kündigt sein Verrat an. Und das ist so ein riesiger Vertrauensmissbrauch und zusammen zu essen und eigentlich nicht im Frieden miteinander zu stehen. Und deshalb möchte ich ermutigen, sei ehrlich zu Jesus. Sag ihm, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Und tu nicht so, als ob es das wäre. Bring ihm deine Sorgen, deine Probleme. Und auch wenn du vielleicht Probleme mit Jesus hast und du denkst so, Jesus, ich kann dich eigentlich gerade gar nicht ausstehen, deshalb rede ich nicht mit dir, sondern sag ihm das, er hält das aus, der kann das. Der hat damit kein Problem, wenn du mal sauer bist, wenn du mal sagst, ich verstehe das alles nicht. Du kannst es ihm sagen, sei ehrlich mit ihm und sei in dieser Beziehung zu ihm. Lebe diese Beziehung. Er liebt dich nämlich trotzdem, egal wie viel Blödsinn du ihm dann in den Kopf haust, der liebt dich trotzdem. Deshalb sei ehrlich, täusch nicht etwas vor, genauso in deinen Beziehungen, deinen Freundschaften. Sei ehrlich, denn es baut so ein viel festeres Fundament, wenn man gemeinsam durch Tiefen und Höhen geht, auch wenn manchmal etwas nicht gut läuft, als irgendwas vorzutäuschen, weil man dann so an der Oberfläche kratzt. Und diese besten Freundschaften entstehen doch eigentlich, wenn man gemeinsam durch Sachen durchgeht, durch Höhen und durch Tiefen gemeinsam unterwegs ist. Und bei diesem letzten Punkt der Einsetzung des Abendmahls, wo diese Vergebung stattfindet, denn Jesus ist für dich und für mich gestorben. Er hat sein Blut vergossen, er wurde gekreuzigt, damit wir frei sein können. Und dafür dürfen wir dankbar sein, so wie dieses Eucharisto, dass wir diese gute Antwort Gott geben durch Danken und Preisen, obwohl wir sie nicht verdient haben, diese Gnade. Und diese Vergebung ermöglicht uns, miteinander unterwegs zu sein, diese Gemeinschaft, miteinander gnädig zu sein, einander zu vergeben. Deshalb vergebe anderen durch Jesus Vergebung. Das ist dieser erste Punkt. Jesus hat uns vergeben und wir können es weitergeben. Und diese Gemeinschaft, die wir haben, nicht zu verwerfen, weil man irgendwie verletzt worden ist, sich von allen abzuschotten, sondern Gemeinschaft zu bauen, die von Vertrauen, von Ehrlichkeit geprägt ist. Und sich Zeit nimmt auch für den anderen, sich bei Konflikten und Problemen nicht auflöst, sondern durchträgt und weitergeht. Denn wenn du nicht vergibst, macht es viel, viel mehr mit deinem Herzen als mit dem deines Gegenübers. Es macht dich kaputt, frisst deine Seele auf. Und deshalb ermutige ich dich, großzügig zu sein in Vergebung, nicht anderen etwas nachzutragen, sondern diese Vergebung, die du bekommen hast, die ich bekommen habe, weiterzugeben und zu sagen, okay, Jesus hat mir vergeben für alles, was ich gemacht habe und deshalb vergebe ich jetzt auch meinem Gegenüber. Deshalb schaffe Raum für Jesus, dass wir uns Zeit nehmen, zu hören, was er sagen möchte, dass er uns vorbereiten kann. Sei ehrlich zu Jesus, dass wir nicht etwas vorleben, was wir nicht sind, und vergebe anderen durch Jesus. Weil er uns schon vergeben hat, dürfen wir anderen vergeben. Und jetzt reden wir die ganze Zeit von Jesus, von Vergebung, vom Abendmahl. Und vielleicht kennst du das alles noch gar nicht. Vielleicht willst du das aber jetzt ausprobieren. Vielleicht denkst du so, ich will das mal kennenlernen, ich weiß gar nicht, was das ist. Und dann hast du jetzt gleich die Möglichkeit, Jesus in dein Leben einzuladen. Und vielleicht gibt es heute Morgen Leute hier, die Jesus noch gar nicht kennen und sagen, ich will das jetzt mal ausprobieren, ich bin jetzt offen für, dann möchte ich dich gleich einladen, Gebet mitzusprechen. Genauso wie Leute, die sagen, hey, ich habe vor Ewigkeiten mal Jesus mein Leben gegeben, aber das ist irgendwie alles verloren gegangen. Und dann möchte ich einladen, gleich das Gebet mitzusprechen, wo du Gott dein Leben wieder neu geben kannst. Denn er liebt dich, er hat einen Plan für dein Leben, eine Bestimmung. Und in diese Bestimmung treten wir rein, wenn wir eine Beziehung mit ihm eingehen. Und wir haben alle Fehler gemacht, keine Frage. Aber wir können uns nicht aus eigener Kraft erarbeiten. Wir können uns in dieser Beziehung von Gott, erleben wir diese Vergebung und können dadurch frei von Schuld sein. Und Jesus hat selbst gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, nur durch mich. Und das heißt, dass du heute die Möglichkeit hast, eine Beziehung mit ihm anzufangen. Und ich möchte jetzt einladen, dass wir die Augen schließen, Privatsphäre zu schaffen. Und wenn du das bist, wenn du sagst, ich möchte mein Leben wieder Gott heute neu widmen, dann möchte ich einladen, dieses Gebet einfach mitzusprechen. Ich bete es vor und die ganze Kirche wird mitsprechen, sodass du einfach mitbeten kannst. Sag, danke, Herr Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mich liebst und mir meine Schuld vergibst. Jesus, sei du mein Retter und mein Herr. Ab heute folge ich dir nach für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Amen. Amen.